Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Fair Finance.
30% der österreichischen Wirtschaftsleistung fließen in Sozialausgaben. Trotzdem ist fast jedes fünfte Kind in Österreich von Armut bedroht. Wir zahlen in Österreich höhere Pensionsbeiträge als in den meisten anderen europäischen Ländern. Zusätzlich fließt ein Viertel des Bundesbudgets in die Pensionen. Und trotzdem kommen im Alter viele Menschen mit dem Geld nicht aus, wird das Thema Altersarmut immer relevanter. Was ist da los? Um diese Frage soll es in unserem heutigen Trend-Talk gehen, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf, meine Damen und Herren. Brauchen wir mehr Sozialstaat? Die Kritiker würden an dieser Stelle sagen, noch mehr Sozialstaat. Oder brauchen wir mehr Selbstverantwortung? Und wenn ja, wie ließe sich diese Selbstverantwortung steigern und stärken? Zu diesen Fragen darf ich im Studio bei mir eine kompetente Runde begrüßen. Dabei sind Erich Fenninger, seit 20 Jahren Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich und auch Vorstandsvorsitzender der Sozialwirtschaft Österreich. Das ist sozusagen der Arbeitgeberverband der Sozial- und Gesundheitsunternehmen in Österreich. Johannes Gasser, Nationalratsabgeordneter der NEOS und auch Mitglied des erweiterten Vorstandes und damit ja einer Partei, die sich vehement für die Pensionsreform einsetzt. Neben mir Marietta Barbosch, Finanzexpertin, Vermögensberaterin, Autorin des Buches Geld ist Damensache und vor allem auch Gründerin einer Plattform, der Plattform Damensache, auf der es speziell um Frauen und Finanzen geht. Und Georg von Vöstl, Vorstand der Fair Finance Vorsorgekasse. Herzlich willkommen bei uns im Trendstudio. Herr Fenninger, als Chef der Volkshilfe, einer großen karitativen Hilfsorganisation. Die Frage an Sie, zeigen die Beispiele Kinderarmut, Altersarmut irgendwie das Dilemma unseres Sozialstaats? Hohe Ausgaben, aber wenig Effekte.
Nee, ich glaube, dass man vielleicht zwei oder drei Ebenen besprechen müsste. Das eine ist, dass der soziale Wohlfahrtsstaat grundsätzlich im Grundsätzlichen tatsächlich seinen Zweck erfüllt, durch die Transferleistungen, Sozialausgaben, Steuerleistungen und Verschiebungen, dass es sowas gibt, dass Österreich ein sicheres Land ist und dass Verteilungseffekte dort passieren, wo sie auch auftreten sollten. Das ist, glaube ich, schon das Grundsätzliche. Wenn man das wegdenken würde, dann hätten wir deutlich mehr Menschen, die armutsgefährdet sind. Also das würde sie verdoppeln in Wahrheit, die Menge, wenn wir eine Transferleistung in Österreich organisieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, glaube ich, aber schon, dass es in der Tat ein Problem gibt, dass der soziale Wohlfahrtsstaat tendenziell, würde Butterweger sagen, mit seinem Versprechen des Aufstieges und der sozialen Gerechtigkeit bricht, dass diese Grundidee, nicht, von Ulrich Beck beispielsweise in den 70er, 80er formuliert, eines Aufstiegsgesellschaft, nicht, wo alle einsteigen in den Lift und rauffahren, dass das sich verändert hat. Also da setzt meine Kritik auch an. Also wir sind eher so eine Rolltreppengesellschaft, wo also viele die Sorgen haben, dass es der nächsten Generation nicht mehr so gibt. Und die Schlussfolgerung wäre schon, gezielter, treffsicherer die Maßnahmen zu ergreifen. Also wir haben ja es mit verschiedensten Politiken zu tun, die vielleicht dazu tendieren, für alle Gruppen das Gleiche zu wollen. Und das ist die Frage, ob das sozusagen mit Steuermitteln, die wir alle zahlen, in das Kollektiv, Staat, ob das so gleichmäßig verteilt werden sollte oder ob man nicht mehr Effekt erzielt, wenn man gewisse Gruppen ganz klar mehr unterstützt. Das wären zum Beispiel, das ist ja so ein leidenschaftliches Thema, die Bekämpfung der Kinderarmut in Österreich. Nicht? Also, dass man zielorientiert diese Kinder und Jugendliche unterstützt. Wir haben auch die Wirkung gemessen. Das wäre ein Gamechanger, weil wir jetzt wissen, dass armutsbetroffene Kinder und Jugendliche tendenziell die soziale Hilfe empfängt von morgen wären, mit prekärer Beschäftigung, mit immer wieder Brüchen sozusagen in der Erwerbsbiografie. Und wir könnten dann Hebel ansetzen. Das würde erstmal den Kindern gut tun, wenn sie sich verselbstständigen und selbsttätig und erwerbstätig sind. Zweiter Punkt ist, dass es volkswirtschaftlich natürlich wichtig wäre. Nicht? Also je mehr Menschen in der Erwerbstätigkeit wären, desto besser wäre es fürs Gesamtsystem und würde sogar Kosteneinsparungen bringen. Und betriebswirtschaftlich hat es einen Effekt, dass wenn wir ohne die es in allen Branchen, auch im sozialen Gesundheitsbereich, am Personalmangel leiden, dann ist es absurd, wenn wir hier nicht ordentlich unterstützen. Also zusammengefasst, Wirkung wird erzielt, auch heute noch. Das Zweite ist aber schon, dass das Versprechen immer mehr bricht und das ja auch kritisiert wird von vielen Menschen, auch benachteiligten Menschen. Und wir müssen es dorthin orientieren, wo wirklich die Kernprobleme zu lösen sind.
Herr Gasser, von den Kindern zu den Alten. Pensionsreform ist ja in Österreich ein heißes und auch politisch umstrittenes Thema. Zuletzt sind auch ja die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS unter anderem an dem Pensionsthema gescheitert. Was ist da der Sprengsatz? Warum ist das so heikel? Was gibt es da für Differenzen?
Ich glaube, eine der wesentlichen Differenzen zu ÖVP und SPÖ in den Verhandlungen war, dass wir, glaube ich, den Mut, aber vor allem auch die Ehrlichkeit hatten zu sagen, dass aufgrund der alternden Gesellschaft, des demografischen Wandels, wir im Pensionsbereich nicht nur kleine Schritte gehen müssen, sondern wirklich nachhaltige Reformen angehen müssen. Das heißt, dass wir nicht nur an den nächsten Wahltag denken, sondern ein Pensionssystem, wenn man das verändert, das lebt davon, dass man Reformen für die nächsten Jahrzehnte angeht. Und da muss man sich eben der gesellschaftlichen Realität stellen, dass aufgrund der alternden Gesellschaft ein immer größerer Teil des Budgets sozusagen für Pensionszuzahlungen verwendet werden muss, weil einfach die Pensionsbeiträge der erwerbstätigen Bevölkerung nicht mehr ausreichen. Und jetzt steht man da immer vor der wesentlichen Frage, wo setze ich im Pensionsbereich an? Und es gibt eigentlich nur drei Stellhebel, an denen ich ansetzen kann. Entweder ich erhöhe die Beiträge, was in einem Hochsteuerland wie Österreich jetzt nicht unbedingt der beste Weg ist. Ich senke das Leistungsniveau, was dazu führt, dass die, die jetzt einzahlen, dann irgendwann noch geringere Pensionen sozusagen haben. Oder ich bin ehrlich und sag, ja, wenn wir wollen, dass das Leistungsniveau gleich bleibt, aber nicht noch mehr Beiträge notwendig sind, dann muss ich beim Pensionsantrittsalter etwas machen. Und auch dort haben wir in den Diskussionen gemerkt, dass eine ehrliche Diskussion da schwierig ist, weil es wird immer gesagt, wir müssen zuerst das faktische Pensionsantrittsalter erhöhen. Das sehen wir genauso. Die Frage ist, wieso ist das faktische Pensionsantrittsalter bei 62 beispielsweise nicht bei 65 wie das gesetzliche? Das liegt nicht unbedingt daran, dass alle Menschen, die vor 65 in Pension gehen, krank oder arbeitslos sind, sondern zwei Drittel jener, die in eine Frühpension sozusagen gehen, machen das einfach, weil es die gesetzlichen Möglichkeiten gibt und weil es finanziell auch attraktiv ist. Und genau da muss man in einem ersten Schritt anfangen, zu überlegen, wie kann ich bei Frühpensionierungsmöglichkeiten es schaffen, dass jene, die tatsächlich nicht mehr die Möglichkeiten haben zu arbeiten, dass diese Möglichkeiten für eine Frühpension auch weiter da sind. Aber auf der anderen Seite jene, die sehr gut noch einen Beitrag leisten können, es für sie auch attraktiv ist und das Gesamtsystem im Gleichgewicht halten.
Frühpensionierung unattraktiver machen würde heißen, die Abschläge erhöhen.
Wir haben sehr konkret über das Beispiel der Korridorpension gesprochen, bei dem es darum geht, ob es nicht in einem ersten Schritt, auch gerade angesichts der budgetär schwierigen Situation, vielleicht notwendig ist, von 62 auf 63 Jahre zu gehen. Aber auch die Frage, wie viele Versicherungsjahre muss ich vorweisen, um eine Frühpensionierung in Anspruch nehmen zu können. Das sind Möglichkeiten und ja, schlussendlich sind natürlich auch die Abschläge ein Thema. Das Gegenmodell sozusagen von Abschlägen sind ja die Zuschläge. Auch da müssten wir ansetzen, nämlich da, wo es darum geht, auch über das gesetzliche Pensionsantrittsalter von 65 hinauszuarbeiten und vielleicht nicht mit dem 65. Geburtstag ab dem ersten Tag die Pension schon zu beziehen, sondern vielleicht auch darüber hinaus erwerbstätig zu bleiben, weil wir wissen, die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sie wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern und da darf man auch ruhig die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt der Zukunft schaffen.
Frau Babusch, Altersarmut ist vor allen Dingen auch ein Frauenthema. Aber bevor ich Sie da weiter frage, die Frage vorweg, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sozusagen sich mit Gender Finance zu beschäftigen, mit Frauen und Geld?
Dazu möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Einem Familienvater wurde plötzlich schlecht. Er ging ins Zimmer nebenan und seine Ehefrau hat die Notärzte verständigt. Und kurz darauf erhielt die Tochter einen Anruf, den sie nie vergessen hat. Der Vater ist im Spital. Herzinfarkt. Es schaut nicht gut aus. Und die Tochter fuhr auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus, aber konnte mit ihrem Vater nicht mehr sprechen. Er starb. Mhm. Und während die Familie noch trauerte, stellte sich auch etwas ganz zusätzlich Schreckliches aus, dass die Ehefrau, die zwei Kinder großgezogen hat und stets berufstätig war, von Altersarmut bedroht wurde, von einem Tag auf den anderen. Der Anruf, die Tochter, die diesen Anruf bekommen hat, war ich. Und die Ehefrau ist meine Mutter. Und das war der Moment, der für mich alles geändert hat. Und zu der Zeit war ich Dozentin an der Uni. Ich habe meinen Doktortitel in Banking und Finance erworben. Trotzdem ist es in unserer Familie passiert. Und das hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ich bin eine sehr mathematisch-analytische Person. Und ich bin draufgekommen, dass der Fall von meiner Mutter kein Einzelfall ist, sondern etwas Systematisches ist, was in unserer Gesellschaft verankert ist. Und als Mama von zwei Kinder, unter anderem auch von einer Tochter, dachte ich, das möchte ich ändern und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Ich habe angefangen, den Studenten an der Uni über dieses Thema zu referieren. Was sind die Stolpersteine in der Erwerbsbiografie zum Beispiel? Aber was sind die Möglichkeiten? Und damals, das war vor 8 Jahren, habe ich auch das Gespräch gesucht mit der Finanzindustrie, also mit den Banken und Versicherungen. Aber ich wurde für die Idee, für eine explizite Kampagne für Frauen über diese Notwendigkeit zu sprechen, ehrlicherweise liebevoll belächelt. Ja, und das war eigentlich, warum ich mich entschlossen habe, dann mache ich das selbst und so ist Damensache entstanden.
Was sind da so die wesentlichen Themen, wenn Frauen zu Ihnen kommen unter diesem Aspekt Vorsorge und wie bin ich abgesichert? Was sind da so die Themen?
Also ich nehme gerne dazu ein Bild her, in dem Sie sich vorstellen können, in der Mitte sehen Sie unterschiedliche Lebenssituationen, Kindheit, Ausbildung, Partnerschaft, gemeinsames Haus, Familiengründung, leider ein gebrochenes Herz wegen der Scheidungsrate, Teilzeit und was auch angesprochen wurde, leider haben wir auch einen Lebenserwartungsunterschied von 5 Jahren. Das heißt, die meisten Frauen müssen auch statistisch gesehen sogar durchschnittlich die letzten 10 Jahre auch alleine finanzieren müssen. Und das sind besondere Spezifikas, auf die man achten soll. Und ich wünschte, dass es sich in die Richtung entwickelt, wie auch in der Schweiz ist, dass das Pensionssystem tatsächlich auf 3 Säulen ruht, die auch wirklich tragende Säulen sind und nicht so wie jetzt überwiegend vom Staat quasi das Einkommen kommt. Vorsorgekassen haben nicht den, obwohl es sehr berechtigt wäre, finde ich, nicht die Rolle, wie sie hätten das einnehmen können. Und das Bewusstsein für die private Vorsorge soll deutlich gestärkt werden und die eigene Verantwortung in den Vordergrund rücken.
Das ist die ideale Überleitung zum Herrn von Vöstl, Fair Finance Vorsorgekasse. Ich meine, wie ist Ihr Zugang dazu, diesem Thema? Wie kann man das stärken, was die Frau Babusch gesagt hat?
Also sehr greife ich den Punkt auf. Also einmal haben wir ein Pensionssystem, das, und das, Herr Gasser, haben Sie erwähnt, das mutig verändert werden muss, weil es nicht nachhaltig ist und wo es radikal geändert werden muss, das deutlich weiter über Kosmetik hinausgeht. Herr Gasser, Sie haben die Hebel diskutiert, Alter, Beiträge, Pensionshöhe, das sehr stark Säule 1 fokussiert ist. Sie sprechen sozusagen die Vorsorgenkasse an. Wir brauchen in Österreich sozusagen neben dieser Optimierung von Säule 1, auch eine Erweiterung. Wir brauchen ein Mehr-Säulen-Modell, wo die Säule 2, sprich die betriebliche Altersvorsorge, eine deutlich prominentere Rolle spielt. Wenn wir uns die Situation in Österreich anschauen, Säule 2, betriebliche Altersvorsorge, gibt es mal zunächst Pensionskassen. Über 30 Jahre mittlerweile im Einsatz, steckt aber immer noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wenn man ehrlich ist, ist das nicht zum Fliegen gekommen. Wir haben trotz sozusagen der mehreren Jahrzehnte rund 1/4 erwerbstätigen Personen, die von der Pensionskasse betroffen sind. Das heißt, überhaupt nur 1/4 wird, wenn sie in Pension sind, ein Beitrag stand jetzt
kriegen. Meist von größeren Unternehmen.
Meist von größeren Unternehmen, die sind international wie auch immer, aber das ganze Gros von den KMUs und Selbstständigen ist einmal nicht erfasst. Das heißt, de facto haben wir eine sehr, sehr geringe Durchdringung und das muss sich ändern. Das ist mal das Thema Pensionskasse. Dann spielen die Vorsorgenkasse in Österreich noch eine Rolle, über 20 Jahre, 22 Jahre ungefähr, die eingeführt wurden, die aber per se im engeren Sinn keine Pension sind, sondern Abfertigung neu. Das heißt, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, kann ich eine Einmalzahlung machen, die somit nicht im engeren Sinn nicht vergleichbar, weil es keine regelmäßige Pensionszahlung ist, sondern einmalig kann ich es mir sozusagen auszahlen lassen. Aber auch da gibt es deutlichen Optimierungsbedarf. Wir brauchen uns nur im internationalen Vergleich anschauen, wo die Säule 2, die betriebliche Alterssorge, deutlich flächendeckender ausgerollt ist, wo die Performance auch besser ist, weil wir in Österreich auch sehr konservativ, Stichwort Kapitalgarantie müssen wir leisten und so weiter. Das heißt, da gibt es immens Optimierungsbedarf. Es gibt auch Blaupausen in anderen Ländern, die vorliegen, die man, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, mehr oder weniger nur kopieren bräuchte. Was schon, was man erwähnen muss, ist, dass der Kapitalmarkt eine deutlich stärkere Rolle spielen muss, als es derzeit in Österreich ist. Stichwort Säule 1, 100% de facto umlagenbasiert. Das ist nicht nachhaltig, das werden wir uns nicht leisten können. Es wurde erwähnt, die Kosten steigen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Pensionen immer geringer werden. Das heißt, wenn wir es mit einem Produkt vergleichen, ich habe ein Produkt, der Preis geht, wissen wir, immer weiter nach oben, die Qualität geht konstant nach unten. Also wenn ich will, beide Hebel verschlechtern sich und das können wir nicht, uns leisten. Dramatisch sozusagen ein Gedanke ist, dramatisch ist es schon, dass einige der, ich nenne es jetzt mal Marktteilnehmer, immer noch der Gesellschaft, auch der breiten Bevölkerung sagen, na, Säule 1, das passt schon, ihr seid da sicher. Das ist, wenn ich jetzt freundlich bin, sage ich, es wird der Gesellschaft nicht die Wahrheit gesagt. Wenn wir ehrlich sind, wird die Gesellschaft fast belogen. Also hier kommt das Thema Finanzbildung. Sie haben Ihre Ausbildung erwähnt. Das heißt, hier spielt sicherlich das Thema Finanzbildung, was wir gerne diskutieren können, eine immense Bedeutung. Und wir müssen einfach auch ein Modell haben, das gesellschaftlich akzeptiert ist. Das ist in Österreich derzeit bei weitem nicht der Fall.
Jetzt ist ja, das geht an Sie beiden, die Frage betriebliche Vorsorgekasse. Jetzt wissen wir ja aus dem Thema Frauen, die häufig größere Pausen haben in ihrer Erwerbsbiografie. Erst kommen die Kinder, ja, und nachher werden die Eltern oder die Schwiegereltern gepflegt. Also das würde denen ja eigentlich nicht helfen, oder?
Also das wäre ein Zugang, dass wir grundsätzliche strukturelle Probleme noch immer haben in der Gesellschaft, dass in so vielen Lebensbereichen die Frau benachteiligt wird und dass die Care-Arbeit sehr stark noch immer der Frau und Mutter und dann in der späten Familie genauso wieder zugeordnet wird.
Wenn wir die Erwerbsbiografie hernehmen, also es verläuft oft im Leben einer Frau, je nachdem, was für eine Karriere man anstrebt und in welcher Branche man tätig ist, aber das Einkommen entwickelt sich bis zum Zeitpunkt der Familiengründung und nichts gegen Kinder. Wie gesagt, ich bin praktizierende Mama von 2 Teenager. aber es ist für viele Frauen wirklich der freie Fall, nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte. Das hat dann gleich 3 fatale Folgen. Einerseits fehlt natürlich das Geld, was während dieser Jahre nicht verdient wird. Zweitens, es ist verdammt schwer, nach wie vor auf dieser Karriereweg wieder hinaufzukommen. Und weil das Bruttoeinkommen weniger ist, führt das auch schnurgerade zu einem deutlich geringeren Pension. Also Zahlen, die ich zuletzt gesehen habe, war, dass die Nettopension bei Frauen, also nur die Alterspension ohne Witwenpension oder sonstiges, 1246 Euro netto beträgt.
Unterarmutsgrenze.
Das ist 100 Euro weniger als die Altersarmutsgrenze in Österreich bei Einpersonenhaushalten. Und das führt dazu, dass jede 5. Frau in Pension, die alleine lebt, armutsgefährdet ist. Ja. Und es darf nicht das finanzielle Risiko wirklich nur von den Frauen getragen werden. Also deswegen würde ich mich wünschen, dass auch auf der politischen Seite vielleicht auch Incentives gibt, auch für, zum Beispiel auch für die betriebliche Vorsorge.
Herr Funkswestel, was braucht es denn, um das Thema betriebliche Vorsorge und auch private Vorsorge in Österreich sozusagen ein bisschen zu pushen und auf internationales Niveau zu bringen? Oder was sind die Hemmschuhe? Ich kann auch umgekehrt fragen.
Der Hemmschuh ist, dass wir derzeit, wenn ich auf die Säule 2, die betriebliche Altersvorsorge denke, sowohl, ich sage jetzt mal, die Rahmenbedingungen nicht vorherrschen habe. Es wird immer diskutiert, brauche ich ein Pflichtmodell oder brauche ich nicht Pflichtmodell? Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Ich kann es über steuerliche Anreize machen, ich kann Prämien machen. Auch die Prämien könnte ich koppeln an Einkommensgrenzen, Gender, was auch immer da gerecht ist. Also es gibt unterschiedliche, sage ich mal, Hebel in der Umsetzung. Fakt ist aber, wir müssen das schaffen, flächendeckend auszurollen, ohne jetzt die Arbeitgeber, sage ich mal, zu sehr zu belasten, weil wir dürfen ihn nicht vergessen, wenn ich den Faktor Arbeit oder die Abgaben erhöhe, das wurde ja erwähnt, dann schaden wir ja allalong der Wettbewerbsfähigkeit in Österreich, braucht man nicht sagen. Wir sind im internationalen Wettbewerb, Arbeit wird teurer, Nachteile für die Volkswirtschaft, somit auch für die Arbeitsplätze und so weiter. Also dann ruiniere ich mir selber die Idee. Aber diese Rahmenbedingungen, die müssen da sein, wir müssen in der Lage sein, langfristig, das geht ja nicht von heute auf morgen, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Jahrzehnte nichts gemacht und ich schaffe jetzt mit dem Hebel, dass in 5 Jahren alles besser ist. Also von der Illusion müssen wir uns ja sowieso verabschieden.
Jetzt haben Sie die Erwartungshaltung angesprochen. Lassen Sie mich das ausgreifen. Und jetzt, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis. Aber ist nicht auch ein bisschen das Thema, dass doch die Mentalität vorherrschend ist? Der Staat wird sich schon um mich kümmern.
Ich glaube, da kommen wir wieder zum Ursprung, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen ja ehrlich darüber diskutieren, was für ein Pensionssystem können wir uns unter den gegebenen Rahmenbedingungen überhaupt leisten. Ein Sager, den wir immer wieder hören, ist, die Pensionen sind sicher. Ein ehemaliger sozialdemokratischer Finanzminister hat dazu einmal gesagt, ja, die Pensionen sind sicher, aber das Budget ist dann halt nicht mehr sicher. Und genau das ist die Debatte, der wir uns stellen müssen. Was können wir uns langfristig leisten? Welches Niveau an staatlichen Pensionen aus der ersten Säule können wir auch nachhaltig gesichert zur Verfügung stellen? Und da muss man auch differenzieren, was ist die Aufgabe der ersten Säule? Ja, es ist einerseits natürlich die Armutsabsicherung, also die Absicherung vor Altersarmut, wo wir mit der Ausgleichszulage meines Erachtens ein Instrument haben, das viele andere Staaten nicht haben und uns auch darum beneiden. Auf der anderen Seite ist es irgendwo auch den Ausgleich oder die Sicherstellung, dass ein bestimmtes Leistungsniveau auch langfristig gesichert werden kann. Wir mussten Umstellungen aufgrund des demografischen Wandels vornehmen mit längeren Durchrechnungszeiträumen in der Pensionsberechnung und, die dazu führen, dass kontinuierlich das Leistungsniveau leider nach unten geht. Das heißt, wir können uns nicht mehr leisten, 80% des Letztbezugs irgendwo als Pension auszubezahlen, sondern müssen da realistischer werden. Das Problem ist, und da bin ich sehr bei meinen Vorrednern auch, dass wir nicht im Gegenzug ermöglicht haben, für die zum Mittelstand gehören, quasi also über der Armutsgefährdungsschwelle auch klar liegen, dass man dort auch andere attraktive Möglichkeiten zur Eigenverantwortung irgendwo auch zur Verfügung stellt. Wir haben seit 20 Jahren die Umstellung der betrieblichen Mitarbeitervorsorge gehabt. Wir wissen dort, wir haben es auch schon gehört, dass es dort einfach Stolpersteine auch in der Veranlagung gibt. Und da stellen wir eben nicht sicher, dass die Versicherten oder die Erwerbstätigen nicht nur an der positiven Entwicklung in der Realwirtschaft sozusagen teilhaben können, sondern dass sie auch von den Entwicklungen im Positiven am Finanzmarkt entsprechend teilnehmen können. Und da wird immer wieder in der Diskussion so getan, als wäre das etwas, was nur für Gutverdiener ist oder für die Elite. Aber gerade die zweite, die betriebliche Säule, ist für jeden und jede Erwerbstätige etwas, wo sie an diesen Finanzmarktentwicklungen im Positiven auch partizipieren und teilhaben können.
Die Debatte und auch den Input ihrerseits, denke ich mal, das zielt ja auf Menschen ab, aus meiner Sicht, vielleicht verstehe ich es falsch, die über ein gewisses Einkommen verfügen. Und also die in der Lage sind, ihre Existenz zu begründen, vielleicht gut am Leben teilzunehmen und dann noch privat sozusagen vorsorgen. Und das ist natürlich eine große Differenz und Spreizung in unserer Gesellschaft, dass viele, die voll leisten, die arbeiten, erwerbstätig sind, nicht in der Lage sind, sozusagen das zu machen. Also das ist ein Thema. Das zweite, denke ich, also ich will mich da auch nicht vertiefen, weil ich da nicht der Experte bin, aber wir wissen schon auch, dass es andere Berechnungen gibt, also was die Zukunft des Pensionssystems ist. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dafür bin, dass man Dinge auch ändert. Also kommen wir vielleicht dazu. Aber ich würde auch mir nicht wünschen, dass wir an Finanz- und Kapitalmarkt ausgesetzt sind. Ich mag erinnern, 2008 ist noch nicht lang her, nicht too big to fail. Also man hat wieder alle Schulden, alle Probleme und alle Verluste sozialisiert, das haben wir zu erkennen, weltweit letztlich, um die Banken und die Finanzmärkte zu retten. Aber immer, wenn Gewinne gemacht werden, dann ist es natürlich privatisiert. Also das ist schon ein Aspekt, dass ich mich nicht wohlfühlen würde, wenn ich jetzt sozusagen mit meinen Pensionsansparungen, wie immer das ausschaut, nur abhängig bin von einem vollkommen oftmals entfesselten Finanzmarkt, wo viele Unsicherheiten auch eingelagert sind. Und ein zweites Thema, wenn ich noch kurz ansprechen mag, war die Frage sozusagen mit diesem Anspruchsverhalten. Ich würde das insofern auch korrigieren, dass es wird gerne so getan, als ob es so wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Weil erstens mal aus der Philosophie her würde man schon sehen, dass der Mensch dann sozusagen, also dass die Natur des Menschen ist, mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Also Arbeit, die Umwelt zu verstehen, zu begreifen, einzuwirken. Das ist schon Grundlinie. Aus der Psychologie merken wir, auch, dass man auch mit Menschengruppen, denen es nicht so gut geht. Also alle, die, also je enger, je isolierter Menschen werden und je weniger sie teilhaben können, auch am Erwerbsleben, desto schlechter geht es ihnen. Also das heißt, das gelingende Leben, also ist schon, aber das gelingende Leben kommt nicht durch eine Mutation zustande und der Passivität, sondern die Teilhabe, auch am ökonomischen und Erwerbstätigkeit.
Jetzt sind wir am Kapital und natürlich, so wie der Kapitalmarkt funktioniert, mit gewissen Schwankungen und Volatilitäten konfrontiert. Und wir wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, der Gesellschaft mit Unsicherheit, mit Schwankungen nicht umgehen kann. Also A, ist das so? B, spielt ja die Finanzbildung eine wichtige Rolle? Und wir müssen ja auch schon berücksichtigen, dass es auch am Kapitalmarkt unterschiedliche Instrumente, sprich unterschiedliche Arten von Wertpapieren gibt, die sehr unterschiedlich Schwankungen ausgesetzt sind. Ich habe es eingangs erwähnt, wir haben derzeit beispielsweise in der Säule 2 eine gegebenenfalls zu konservative Ausrichtung, um sozusagen auch im Mitbewerb mit den anderen Ländern pensionssystemmäßig mitzuhalten. Deswegen sind die Performance, sprich die Renditen hierzulande, gegebene Kapitalgarantie und gegebene Konservativität, niedriger. Jetzt, ja, schwankt das, aber à la long, und wir reden ja von Pensionen à la long, das ist ja nicht eine einmalige Auszahlung, bewährt sich, dass wir den Kapitalmarkt stärker einbinden.
Ich würde gerne die Abschlussrunde machen, unter der Fragestellung, was brauchen wir jetzt, um langfristig das Pensionssystem zu sichern, auch um Altersarmut zu verhindern. Das kann gehen von Finanzausbildung bis hin zu mehr Eigenvorsorge. Sie dürfen sich auch gern was wünschen. Bitte, fangen wir außen an und gehen die Runde dann rum. Herr Gasser.
Ja, ich habe eigentlich Wünsche für alle Säulen in einer gewissen Weise im Pensionssystem. Vor allem natürlich, dass wir das Pensionssystem auf 3 stabilen Säulen bauen. In der ersten Säule wünsche ich mir einfach, dass wir den Mut haben und die Ehrlichkeit, die Lebenserwartung auch in der Pensionsberechnung, in der Pensionsantrittsalter irgendwo zu berücksichtigen, dass wir in der zweiten Säule eine flächendeckende Abdeckung hinbekommen, da eine Öffnung und eine Attraktivierung, und dass wir gerade auch in der dritten Säule der privaten Vorsorge auch den Mut haben, den Menschen zuzugestehen, selber für sich Geld auf die Seite zu legen, zu investieren und da auch eine entsprechende Unterstützung bzw. Attraktivierung hinzubekommen.
Ja, Wunsch. Ich würde mir wünschen, also gerade was armutsgefährdete Personen betrifft, dass also die Würde des Menschen in der Tat unangetastet bleibt. Und das erleben wir schon in der Realität ein anderes. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass wir selbsttätig und selbstwirksam sein wollen und das unterstützt gehört. Und was noch nicht angesprochen worden ist, ist das, was uns Sorgen macht, ist diese extreme Spreizung zwischen Arm und Reich. Und nicht aus einem Aspekt, die einen haben so viel und die anderen haben wenig, sondern dass die Gesellschaft immer mehr bestimmt wird, also von Menschen, die damit ja durch das soziale, kulturelle, finanzielle Kapital einen massiven Einfluss auf die Demokratien haben. Und wir erleben das, dass viele bis hin zur Mittelschicht sagen, ich kann nichts ändern. Und das hat schon was mit der Entwicklung zu tun, wo ich glaube, dass wir auch die Demokratie schützen müssen, indem wir wirklich wieder vermitteln, jeder von uns hat schon ähnlich viel mitzureden und nicht nur wenige.
Wir beraten ja Frauen, wie sie das Geld, was sie sparen können, veranlagen können. Und ich wünsche mir, dass es vielen Frauen möglich ist, tatsächlich 10% ihres Nettoeinkommens zu sparen und zu investieren. Und dass sie diesen Mut haben, auch diesen ersten Schritt zu machen, weil die Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht und deswegen Geld ist Damensache. Und wenn ich noch so einen Zauberstab hätte, dann wünsche ich mir, dass junge Menschen am Anfang ihrer Karriere nicht nur einen Schreibtisch zugewiesen bekommen oder eine Packung Visitenkarte, sondern auch umfassend Informationen, was sie alles bitte mit dem Geld machen können, was sie jetzt ab jetzt lebenslang verdienen können, dass es ihnen immer gut geht.
Was ich mir wünsche, ist, vieles wurde ja gesagt, inhaltlicher Natur. Was ich mir schon wünsche, ist, dass wir eine sachliche, ideologiebefreite, auch stärker auf Fakten, auf Zahlen basierte Diskussion führen und dass wir, Herr Gass, Sie haben es in Ihrem ersten Statement gesagt, den Mut haben, diese Entscheidung schlussendlich zu treffen und dass unsere Kinder, wenn ich an meine Kinder denke, sagen, unsere Generation, also sprich meine Generation, ihr habt endlich die richtigen Schritte eingeleitet, damit sozusagen die Pensionen auf einem Ersäulmodell sicher sein werden, was auch immer sicher bedeutet.
Frau Babosch, meine Herren, darf ich mich bei Ihnen herzlich bedanken für die interessante Diskussion. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen vermitteln, dass das Thema Pension, Pensionsreform ein relevantes, ein dringendes ist, das wir angehen müssen. Aber dass es auch eine Reihe von Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, um hier zu einer Lösung zu kommen. Wichtig ist, das hat die Diskussion gezeigt, es braucht Mut und Ehrlichkeit, das Thema anzugehen. Und ich hoffe, diese Diskussion konnte ein bisschen dazu beitragen, hier zu Reformen und zu Lösungen zu kommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.